Freut mich für jeden, der hier ist, um mir zuzuhören und mit uns Weihnachten zu begehen. Und Weihnachten sollte ein Fest sein, an dem man sich freuen kann, über das man sich freut. Da sind sich in der Regel alle einig. Aber in der Regel geht es einigen doch so wie der Frau in der Geschichte, die ich jetzt kurz zur Einleitung vorlesen möchte. Eine Mutter geht mit ihren zwei Kindern Weihnachtsgeschenke einkaufen. Während sie stundenlang durch die Spielwarenabteilung geht und sich alles Mögliche von ihren immer lauter werdenden Kindern anschaut, schafft sie es endlich auch noch ein paar normale Einkäufe zu erledigen und sich durch die überfüllten Kassen zu kämpfen. Endlich schafft sie es, zum Aufzug zu kommen. Bei dem Gedanken an die weiteren Vorbereitungen, die getroffen werden müssen, die Plätzchen, die gebacken werden müssen, den Geschenken, die sie noch kaufen und Weihnachtsfeiern, die sie noch besuchen muss, fühlt sie sich völlig überfordert. Endlich geht die Aufzugtüre auf. Der aber ist eigentlich schon voll. Keine Zeit zu warten. Sie drückt sich, die beiden Kinder und die vielen Einkaufstaschen hinein. Die Tür geht zu und sie macht sich Luft. Wer diesen ganzen Weihnachtstrummel angefangen hat, den sollte man aufhängen und dabei erschießen, sagt sie laut vor sich hin. Darauf kommt aus der hintersten Reihe eine ruhige, aber doch gut hörbare Stimme. Keine Sorge, wir haben ihn schon gekreuzigt. Viele trifft an Weihnachten eher dieses Gefühl als andächtige und glückliche Besinnlichkeit. Aber ich sag mal, mit diesen Alltagssorgen ist man eigentlich noch relativ gut bedient. Denke ich zum Beispiel an die Frau, die mir vor ein paar Tagen im Altenheim gesagt hat, dass sie sich eigentlich nur freut, dass die Feiertage vorbei sind, weil sie eh wieder keiner besucht. Und auch der geht's noch relativ gut, dachte ich mir, nachdem ich die Artikel gelesen habe, dass die Christen in Ägypten wieder unter Polizeischutz aus Angst vor Anschlägen Weihnachten feiern werden. Aber all das zusammen führt uns vor Augen, dass an Weihnachten Plätzchen und Glühwein nicht genügen, damit wir uns alle mal miteinander freuen können. Wie das in der Regel der Versuch ist in unserer Welt, in unserer Umwelt. Und ich habe am Anfang die Geschichte vorgelesen, weil dort auf relativ schlagfertige Art und Weise, wie mir das leider nur selten gelingt, dass der Blick auf das Wesentliche gelenkt wird, nämlich weg aus dem Alltag, den die Welt uns aufzwingt, hin auf den eigentlichen Sinn von Weihnachten, nämlich auf Christus. Denn das ist der Grund für Weihnachten, der Grund für die Freude, und wenn das nicht im Mittelpunkt steht, können wir uns auch nicht wirklich darüber freuen. Und deshalb möchte ich heute Morgen die allseits bekannte Weihnachtsgeschichte mit euch betrachten und hoffe, dass das jedem von euch nochmal wirklich Grund zur Freude wird. Der Text steht in Lukas 1, die ersten 20 Verse. Möchte ich gleich vorlesen. Lukas 2, Entschuldigung. 1 bis 20. Lukas 2. Und einteilen kann man den Text und eigentlich auch den Gedankengang, den ich entfalten möchte, in wie die eigentliche Weihnachtsgeschichte aussah, was sie so herrlich macht und was die richtige Reaktion darauf ist. Und zu Beginn möchte ich den Text jetzt einmal vorlesen, in Lukas 2. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen, mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Denn siehe, ich verkünde euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander: Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. In den ersten 7 dieser 20 Verse werden uns ja nochmal die eigentlichen Geschehnisse der Weihnachtsnacht geschildert, die zu dieser niedlichen Szene führen, wie sie in den meisten Krippen dargestellt wird. Aber wenn man das sich anschaut, dann wirkt es doch, oder dann merkt man, dass die eigentliche Weihnachtsgeschichte doch auch eher mit Stress und Einsamkeit als mit Geschenken und Familienidylle zu tun hat. Die Geschichte beginnt mehrere tausend Kilometer weg vom eigentlichen Ort, wo sie nachher stattfindet, nämlich in Rom, wo der damalige Herrscher Octavianus, auch bezeichnet mit dem Ehrentitel Augustus, der das Römische Reich nach vielen Bürgerkriegen zu einer langen Friedenszeit geführt hat, was man später den Pax Augustana nennen wird. Ja, es herrscht also in den besetzten Gebieten des Römischen Reichs relative Sicherheit, aber dafür ist man eben auch der Schikane der Besatzungsmacht ausgeliefert. Und das äußert sich eben zum Beispiel in Steuern oder in eben Volkszählungen, wie wir es hier finden. Und warum auch immer, die Römer haben sich bei dieser Volkszählung was Besonderes ausgedacht, nämlich, dass man sich nicht dort erfassen lässt, wo man wohnt, sondern dort, wo man geboren ist. Man ist schwer nachzuvollziehen, ob das wirklich irgendeinen organisatorischen Wert hatte oder bloße Schikane war. Wir wissen, dass es manchmal gemacht wurde, aber eigentlich nicht die Regel war damals bei diesen Volkszählungen. Aber Fakt ist, sie wurde so angeordnet damals und sie führte dazu, dass auch ein junges jüdisches Paar, das nach damaligem Gebrauch wahrscheinlich so um die 18 Jahre alt war, sich aus der Stadt Nazareth in die 120 Kilometer entfernte Stadt Bethlehem in Israel begeben musste. Josef und Maria. Und da damals noch keine Shuttlebusse fuhren, durften Josef und seine hochschwangere Frau sich mit einer Menge Mitreisender auf einen schweren Fußmarsch begeben. Wir können nur hoffen, dass der gute Mann auch ein Maultier für seine hochschwangere Frau dabei hatte. Denn diese Reise dauert so schon mindestens 3 Tage zu Fuß. Und wahrscheinlich, wenn sie im 9. Monat schon ist, dann wird sie da nicht mehr so sauber mitgehalten haben. Aber wir lesen, in Bethlehem angekommen, stellen sie fest, dass sie nicht die einzigen der verstreuten Nachfahren Davids sind. Denn die Herbergen sind voll, lesen wir. Und der Wirt in der Gaststätte hat auch kein Mitleid mit der schwangeren Maria, sodass sie sich im Viehstall bequem machen müssen. Wahrscheinlich eine Höhle nach damaligem Gebrauch in Israel, die dafür gebraucht wurden. Und wie wir später lesen werden, sind viele Tiere zu der Zeit dann auf dem Feld in der Nacht. Und darum hatten sie dort Platz. Und als ob das nicht schon genug wäre, eine lange Reise, wahrscheinlich die erste Nacht, die Ankunftsnacht. Sie liegen in einer Höhle und was passiert? Das Kind kommt. Wir lesen nichts von irgendwelchen Helfern oder Hebammen. Und deshalb können wir eigentlich davon ausgehen, dass die zwei alleine ihr erstes Kind in dieser Nacht in einer Höhle weit weg von zu Hause auf die Welt bringen mussten. Sie wickelt das Kind in Windeln ein, in Tücher und legt es in eine Futterkrippe, weil es eben der beste Platz war, den sie dort finden konnte. Krippe klingt immer so schön, man könnte es auch mit Futtertrog übersetzen, eben das, woraus die Tiere eigentlich fressen. Und was uns an dieser Weihnachtsgeschichte eben, auch wenn wir sie kennen, auffallen sollte, dass sie eben doch mehr gemein zu haben scheint mit einer gestressten Hausfrau oder einem einsamen Ü40-Junggesellen als eben mit einem Jungen, der nach einem deftigen Weihnachtsessen seine erste Playstation auspacken darf. Ja, auch sie waren wahrscheinlich gestresst auf und von der Reise, einsam, zwar zu zweit, aber doch einsam später bei der Geburt, ohne Helfer. Auch die eigentliche Weihnachtsgeschichte vermittelt uns nicht das Bild, das uns eigentlich die Medien von Weihnachten weismachen wollen, wie es uns da gehen soll. Und würde die Geschichte hier enden, wäre das auch ein relativ schwacher Trost, dann wäre alles, was dahinter steckt, hey, anderen geht's auch nicht besser als dir, also stell dich nicht so an. Sollte es dir an Weihnachten nicht gut gehen. Aber das tut sie nicht. Der Schreiber Lukas wechselt die Szene, nämlich auf ein der Nähe gelegenes Feld, wie wir lesen. Es waren Hirten in derselben Nacht auf dem Feld, die bewachten die Herde in der Nacht. Gut, Nachtschicht an Heiligabend ist auch nicht viel besser. Aber dann lesen wir, wie der Himmel aufreißt auf diesem Feld. Und auf einmal ein Engel sich zu Wort meldet. Und uns erklärt, warum diese Geschichte, die eigentlich auch relativ kläglich ist und mitleidserregend, uns auch heute noch Grund geben sollte, uns zu freuen. Und das wollen wir jetzt gemeinsam betrachten. Dieser Engel erklärt uns jetzt, warum Weihnachten herrlich ist. Wir sehen, die Hirten erschrecken erstmal, als sie den Engel sehen, wie das eigentlich immer passiert, wenn Menschen in der Bibel Engel sehen. Also Engel sind wahrscheinlich doch nicht kleine Babys, die eben relativ süß auf irgendeiner Wolke rumschweben, sondern scheinbar furchterregende Wesen. Aber die Furcht wird ihnen schnell genommen. Der Engel sagt ihnen, er hat ihnen eine frohe Botschaft zu verkünden. Etwas, worüber sie sich, auch wenn sie Hirten sind, wenn sie eher am unteren Rand der Gesellschaft sind und jetzt nachts arbeiten müssen, worüber sie sich freuen können sollen. Und nicht nur sie, sondern das ganze Volk und im Endeffekt, wir wissen es, die ganze Welt. Und der Grund dafür ist das, was für das geistliche Auge eben an diesem Abend in Bethlehem geschehen ist, das wisst ihr. Es ist nicht wirklich einfach nur ein Paar, das getrieben von äußeren Umständen, auf die sie keinen Einfluss hatten, eben mit vielen anderen in eine missliche Lage geführt wurden, an der sie nichts ändern konnten, sodass sie jetzt eben eine relativ unbequeme Nacht hatten, sondern es ist mehr so, dass alle anderen diese Reise auf sich nehmen mussten, weil diese zwei genau an diesem Abend, genau an diesem Ort, genau dieses Kind zur Welt bringen mussten. Weil dieses Kind nicht irgendein Kind ist, sondern wie hier angekündigt, wie hier der Engel sagt, es ist der Retter, der Christus, der Herr. Das ist der Grund der Freude an Weihnachten. Und diese Ankündigung steht in Micha 5,1. Die kennen die meisten. Ich brauche sie nicht mal aufschlagen. Dort steht, ja, oder ich lese es doch schnell vor. Micha 5,1 unter den kleinen Propheten. Dort steht, und du Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her war. Der Retter muss in Bethlehem geboren werden. Und über den, dieser wird hier mit drei Worten betitelt, Retter, Christus, Herr. Und die Freude, die wir jetzt haben sollten, wenn wir das hören, liegt darin, was diese Begriffe bedeuten. Und sie umfassen alle ein Konzept, das wir uns jetzt nochmal genauer vor Augen führen wollen. Erstens ist der Messias, eben der Gesalbte oder Christus, ist ein Konzept, eine Person, auf die alle Juden damals warteten. Denn mit dieser Person ist die Erfüllung von all den Versprechungen und Verheißungen, die Gott seinem Volk gegeben hat, verknüpft. Und zwar Friede, Wohlstand, Gesundheit, Ehre für dieses Volk. Das Alte Testament, das die Geschichte von Gott mit seinem Volk vor Weihnachten schildert, liest sich an und für sich nicht besonders schön. Es ist, ja, wenn man es mal so sieht, könnte man sagen, eine Ansammlung von relativ schlimmen Erzählungen. Von vielen Hungersnöten, vielen Kriegen, vielen Sünden, viel Versagen und viel Tod, viel Blut. In dem Sinne keine wirklich schöne Ansammlung von Geschichten. Und wer das Alte Testament liest, muss zwangsläufig zu der Erkenntnis kommen, wir brauchen Veränderung. Und wichtig, wir schaffen das nicht alleine. Das ist der Sinn dieser ganzen Bücher, die dort zusammengefasst sind, die Gott uns gegeben hat. Wir müssen zu der Erkenntnis kommen, wir brauchen Veränderung und wir schaffen es nicht allein. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen einen Retter. Aber das gilt natürlich eigentlich nicht nur für den, der das Alte Testament liest, das sollte schon für den gelten, der die Nachrichten heute liest. Denn jeder Mensch muss heutzutage auch sehen, dass in dieser Welt Leid und Verlorenheit herrscht. Ja? Jedes äthiopische Mädchen, das von der Boko Haram entführt wurde, sehnt sich nach einem Retter. Jede Kleiderweberin in Pakistan sehnt sich nach einem 16-Stunden-Tag nach Gerechtigkeit. Und jedes misshandelnde Kind sehnt sich nach Hilfe. Und jeder, der nichts in diesem Ausmaß erlebt hat, aber davon hört und kein Herz aus Stein hat, sehnt sich nach dem Gleichen, nach einem Retter, nach Hilfe, nach Veränderung. Soviel zur Problembeschreibung. Aber durch, eben, das ist nicht das ganze Alte Testament, sondern durch diese leidvollen Erzählungen zieht sich ein Strahl von Schreien der Propheten, die sagen, es kommt der Tag, an dem ich, Gott, euer Schicksal ändern werde. Der Tag, an dem Frieden und Sicherheit und Freude herrschen wird. Der Tag, an dem, ja, wie es auch ausgedrückt wird in diesem Bild, das oft auch heute verwendet wird, die Menschen ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und sie den Krieg nicht mehr erlernen werden. Der Tag, an dem alles gut wird, wo all das ein Ende hat. Und alle diese Versprechen, diese Verheißungen, diese Hoffnung, ist mit dieser einen Person, dem Messias, verknüpft und wird auf den projiziert. Ich möchte zwei Stellen dazu vorlesen. Einmal Jesaja 9, die ja auch klassisch für Weihnachten ist, aber wo eben genau diese Verknüpfung auch da ist. Ab Vers 2 bis 6 oder ab Vers 1 eigentlich schon besser. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende nehmen, haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, das erst gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Und die andere Stelle, die ich lesen wollte, ist in Jeremia 33, wo das auch deutlich gemacht wird, wie mit dieser Person die ganze Hoffnung Israels verknüpft ist, die Verse 15 bis 18. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprießen lassen, also ein Nachkommen, und er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In jenen Tagen wird Juda gerettet werden und Jerusalem sicher wohnen. Und mit diesem Namen wird man sie benennen. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Soweit reicht es eigentlich schon, um das zu zeigen. Also auch diese Hirten und ganz Israel warteten darauf, dass diese Zeit kommen wird. Und wie gesagt, jeder, der auch heutzutage das Leid in der Welt sieht oder vielleicht sogar spürt, sollte sich auch nach dem sehnen, nach Veränderung und nach Hilfe, nach einem Retter. Und das wäre Grund zur Freude, wenn der jetzt geboren ist. Ja, da wären wir uns wahrscheinlich alle einig, wenn das aufhört, wenn die Nachrichten einen froh machen und nicht runterziehen, wenn man auch selbst die Lasten, die man täglich zu tragen hat, loswerden könnte, würde. Aber wenn ich zum Beispiel gestern in die Nachrichten geschaut habe und gesehen habe, dass auf Sumatra mal wieder ein Tsunami eingeschlagen hat und 220 Menschen das Leben gekostet hat, dann scheint Weihnachten nicht so funktioniert zu haben, wie es eigentlich sollte. Dann fällt dieses Fest auch angesichts seiner ursprünglichen Bedeutung unter den Erwartungen durch. Aber wie ihr wisst, aber wir uns immer wieder vor Augen führen sollten, der Krux der Sache ist, dass Christus in die Welt gekommen ist, zumindest dieses Mal in die Welt gekommen ist, um uns erstmal von etwas anderem zu retten. Und das zu erkennen ist der Schlüssel dafür, sich wirklich, wirklich zu freuen an und über Weihnachten. Wirklich über diese Geschichte von diesem Kind in der Krippe zu freuen. Denn es gibt noch eine andere Dimension für all das, was in dieser Welt schlimm und schrecklich ist. Für Leid, für Misshandlung, für Terror und Not, für Krankheit und Schwachheit und Tod. Denn diese leidvollen Erzählungen im Alten Testament werden so kommentiert, dass die Menschen deshalb nicht Gottes Hilfe bekommen, weil sie ihm nicht gehorchen und seine Gebote nicht befolgen. Könnte ich an so ein Lied denken, das vor allem, ja, das ist bestimmt schon über 10 Jahre her, aber es trägt den schönen Titel Where is the Love? Wo ist die Liebe? Wo der Sänger im Refrain immer zu Gott ruft, oder zu Gott ruft, Vater, send Hilfe von oben, wo ist die Liebe auf Erden, fragen sie da. Ja, wo ist sie, wo ist die Hilfe, warum kommt sie nicht? Jesaja 59, 1 und 2, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Unsere Sünden trennen uns von Gott und unsere Trennung von Gott trennt uns von der Hilfe von Gott. Und ohne die Hilfe von Gott sind wir in der Situation, in der wir sind. Und ohne sie kommen wir da auch nicht heraus. Und das ist unser Problem. Und es ist auch unser erstes Problem, von dem eben alle anderen auch abstammen. Und das ist eben auch ein Zweck des Alten Testaments. Es kommt immer wieder dieses, Gott gibt seinem Volk Gebote und sagt, tut das und ich segne euch. Es geht euch gut, ihr habt Frieden, ihr habt Wohlstand, ihr habt Sicherheit. Und sie tun es nicht und darum straft er sie stattdessen. Und dann schreien sie wieder zu ihm und er gibt ihnen wieder Gnade und befreit sie. Und sie fallen wieder von ihm ab und versündigen sich wieder und leben immer noch untreu. Und es trifft sie wieder Strafe. Und deshalb diese ganzen leidvollen Geschichten, durch die sich über Jahrhunderte eben langsam dieser Spannungsbogen aufzieht, wo man sich am Ende fragen muss, wann kommt jetzt endlich diese Zeit, die die Propheten ankündigen? Und dann kommt Weihnachten. Eben als Erhörung all dieser Schreie durch das Alte Testament, durch die Welt, von Leid geplagt, es nicht schaffen, selbst mit der eigenen Verdorbenheit klarzukommen, dann kommt Weihnachten. Das ist Weihnachten. Und ich habe die Tage ein schönes Bild dafür gehört, damit ist das Kommen Christi in die Welt wie ein Krankenwagen, der in deine Siedlung fährt. Ein Krankenwagen, der mit Blaulicht anrückt, bedeutet Rettung. Aber meistens bedeutet er für dich auch erstmal, dass du merkst, da ist was passiert. Da ist ein Problem, für das es Rettung braucht. Und so ist es auch mit Weihnachten. Christus kommt als Retter von einem Problem in die Welt, das die meisten einfach nicht bemerkt haben. Gott ruft, Rettung ist unterwegs. Und die Menschen antworten, Rettung vor was? Und wenn ein Krankenwagen wegen einem Fehlalarm vor deiner Tür hält und dich rausklingelt und Radau macht, am besten noch mitten in der Nacht, dann nervt das. Aber wenn er das macht, weil deine Mutter im Keller einen Herzinfarkt hatte und am Sterben ist, dann freust du dich über den Krankenwagen. Dann nervt er dich nicht mehr. Und so ist es mit Jesus. Das Maß, wie sehr du dich über Weihnachten und über Ostern und über all diese Zusammenhänge freuen kannst, hängt davon ab, wie sehr du merkst, wie sehr du diese Rettung brauchst, die da gemacht wurde. Wie sehr sie dir vor Augen steht. Wie sehr du das begriffen hast. Wir brauchen einen Retter. Und der ist in Christus gekommen. Und das ist der Grund, warum diese Erzählung in Lukas für die Hirten, für Israel und für die Menschen damals und für die Menschen heute und für mich und für dich ein Grund zur Freude ist. Und über dieses Kind und wie das jetzt geschieht, wollen wir uns noch näher Gedanken machen, wollen wir noch näher darüber nachschauen, denn das Erste und Herrlichste eigentlich an dieser Geschichte ist, was in diesen Versen noch gar nicht so gut rauskommt, vielleicht dadurch, dass steht, dass er der Herr ist, der Name Gottes, aber in den restlichen Evangelien wird sich natürlich entfalten, dieses Kind in dieser Krippe ist Gott selbst. Gott der Sohn, die zweite Person der Dreieinheit, um besonders theologisch korrekt zu sein, Gott wird Mensch. Gott, man könnte sagen, nachdem durch all diese Erzählungen das Problem der Sünde nicht zu einer Lösung gekommen ist, macht Gott das Problem zur Chefsache. Ja, krempelt er die Ärmel hoch und nimmt die Sache selbst in die Hand. Gott wird Mensch und kommt zu uns. Gott erniedrigt sich selbst. Und wie? Wie macht er das? Was stellt er an? Eben das, die Botschaft, die mit Christus zusammen hat. Der Sohn Gottes wird Mensch, so wie alle anderen. Geboren wie alle anderen, durchlebt die gleichen Schwierigkeiten wie alle anderen, erlebt Krankheit, Müdigkeit und Schmerzen wie alle anderen. Doch meistert er alle diese Situationen ohne eine einzige Sünde. Und so, als der Einzige, der Gottes Zorn nicht verdient hat, durchlebt er dennoch die Qualen der Kreuzigung und trägt dabei den Zorn Gottes, der eigentlich dich und mich hätte treffen müssen. Das ist, was am Ende von Weihnachten steht, am anderen Ende an Ostern. Und so können ich und du Vergebung und Frieden mit Gott bekommen, wenn wir daran glauben. Das ist der Plan, durch den Gott uns von unserem größten Problem befreit. Er lässt seinen Sohn deinen Platz einnehmen, er lässt ihn das erleiden, was du verdient hättest, er sorgt dafür, dass du Frieden mit Gott haben kannst und macht dafür die Tür dafür auf, dass die Zeit ohne Leid, Terror und Krankheit kommen kann, nach der wir uns ja vorher hoffentlich gesehnt haben und auch immer noch tun. Und wir haben gelesen, das ist verheißen und das wird auch so sein, beim zweiten Kommen, und die Bibel sagt, dass Christus wiederkommt und dass diese Zeit kommen wird, aber heute freuen wir uns nicht, dass das schon da ist, sondern dass wir wissen dürfen, wie diese Zeit zustande kommen wird und dass die Grundlage dafür erstmal gelegt ist, der Frieden zwischen Gott und Mensch, zwischen dir und Gott, dass du fähig bist, in dieses Zeitalter einzugehen. Das ist im Endeffekt der tiefste Punkt der Herrlichkeit von Weihnachten, der Erlösungsplan Gottes. Aber es steckt auch noch, oder besonders einen anderen Aspekt möchte ich darin hervorheben, den diese Geschichte uns eben zeigt, nämlich wie Gott das tut. Nicht nur was er tut, sondern wie er tut. Es ist wunderbar, dass ein Retter gekommen ist. Es ist wunderbar, dass wir gemerkt haben, dass wir ein Problem haben, das wir sonst nicht bemerkt hätten. Aber es ist auch wunderbar, wie Gott dieses Problem behebt. Der ewige Gott ist bereit, sich selbst zu erniedrigen, um uns zu retten. Und das wird uns besonders gut eben in seiner Geburt gezeigt. Ich habe ja vorher gesagt und ihr habt gesehen und ihr wisst, es ist eine eher klägliche Darstellung, nicht so ja, verklärt und idyllisch, wie es eben in den meisten Weihnachtskrippen ist, wo ein paar ja, lauter freundliche Gesichter und schwebende Engel in einer Krippe dargestellt werden und das Kind, das blond und weiß ist, wie ein Schwede, anstatt wie ein Israelit, in der Krippe lacht, als wäre es der bequemste Ort, an dem ein Kind liegen könnte. Nein, es ist eine elende Geschichte. Anstatt in dem größten Palast und von den besten Ärzten auf die Welt, umgeben von den besten Ärzten auf die Welt zu kommen, kommt Christus in einer Höhle bei Nacht mit einsamen Eltern von der Herberge ausgestoßen zur Welt und wird in einen Futtertrog gelegt. Das ist Weihnachten. Und das zeigt uns eben, wie Gott bereit war, sich zu erniedrigen, um uns anzunehmen. Das zeigt uns, wie Gott bereit war, sich zu erniedrigen, um dich anzunehmen. Und John Nelson Darby drückt das einmal sehr gut aus in einem Satz. Dort schreibt er, wie das eben bezeichnend ist für das ganze Leben Christi. Er sagt, er begann sein irdisches Leben in einer Krippe, beendete es an einem Kreuz und in der Zwischenzeit hatte er nichts, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Das war das, was Christus für dich und für mich auf sich genommen hat. Und es gibt noch einen interessanten Kommentar zu dem, was hier steht, nämlich, wir lesen ja, der Engel kündet an, es ist Freude, was passiert ist, weil der Herr geboren ist. Er sagt ihnen, es wird aber ein Zeichen geben, und das ist eben jetzt dieses Widersprüchliche. Dieses Kind wird in Windeln gewickelt und in der Krippe liegend sein. Nun, die Krippe ist klar das Zeichen. Ja. Es ist ein Zeichen für Elend und vielleicht waren die Hirten sich auch gefragt haben, okay, wie kann das sein? Aber eben darin steckt die herrliche Botschaft auch schon verborgen. Dass es in Windeln gewickelt ist, also in Tücher, natürlich keine Pampers, ist auf der einen Seite relativ normal, aber es wurden in Israel, man hat herausgefunden, dass dort in diesen Höhlen Leichentücher aufbewahrt wurden, in diesen Stellen, ja, die Stelle, die Höhlen, die Stelle waren und sind. Und deshalb liegt es nahe oder ist möglich, wenn Maria jetzt nicht so vollkommen ausgerüstet war, könnte es sein, denn das Wort, das hier steht, ist das gleiche, das auch weiter hinten steht für die Grabtücher von Jesus. Also wäre ein anderes Zeichen, das schon dahinter steckt, dass dieses Kind schon bei seiner Geburt in Leichentücher gewickelt wurde, um zu zeigen, dieses Kind ist geboren, um zu sterben. Ich kann es nicht mit völliger Gewissheit sagen, dass es so war, aber wenn es so war, dann würde es doch der biblischen Geschichte sehr, sehr zustimmen. Dieses Kind ist geboren, um für dich und für mich zu sterben. Und dieses Kind ist Gott, der Allmächtige. Und dieser allmächtige Gott erniedrigt sich, damit wir erhöht werden können. Und das ist es, was Weihnachten im Endeffekt herrlich macht. Und deshalb, ja, daran sollte auch eigentlich alles erinnern und im Verborgenen tut es auch noch. Ja, man schmückt die Häuser mit Sternen, weil Gott die Weisen mit einem Stern zu dem Kind geführt hat. Vielleicht erst später, aber es hat mit der Geburt zu tun. Mit Engeln, weil Gott die Weihnachtsbotschaft durch Engeln überbracht hat. Ja, manch einer stellt sich einen geschmückten Nadelbaum ins Wohnzimmer, weil damit eigentlich irgendwann mal symbolisiert werden sollte, dass dieser Baum für Leben steht, weil auch im Winter grün ist und weil Christus uns das Leben gebracht hat. Und man zündet Kerzen an, weil Christus das Licht der Welt ist, das in die Welt gekommen ist, weil er in der Dunkelheit ein Licht angezündet hat. Und wir machen uns Geschenke, weil Gott uns an diesem Tag das größte Geschenk gemacht hat, das wir bekommen könnten. Mehr als eine PlayStation, mehr als ein Auto. Sogar mehr als zuerst mal wirtschaftlicher oder sozialer Frieden auf der Welt, Frieden mit Gott. Und wenn auch die meisten Engel das heute nicht mehr sehen und auch diese Symbole überhaupt nicht mehr kennen, und wenn auch in den meisten Umfragen, die heutzutage wieder zu Weihnachten gemacht wird, wieder nur gesagt wird, dass es um Familie geht und um Liebe und um was weiß ich, die Engel verstehen, worum es geht. Und deshalb lesen wir jetzt hier diesen Lobpreis, dass auf einmal, ja, weiß nicht, der Himmel sich vielleicht noch weiter öffnet vor den Hirten und ja, die himmlischen Heerscharen Gott loben, die unzähligen himmlischen Heerscharen, die Engel. Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen, weil sie verstehen, was passiert ist. Manche sagen vom Wortlaut her, dass es vielleicht ein Wechselgesang war, weil ja, der Text das so nahelegt, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall haben die Engel sich darüber gefreut. Und um nochmal genauer auszuloten, wofür sie Gott jetzt hier genau anzubeten, zuallererst sagen sie, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe. Warum ist Herrlichkeit durch Weihnachten bei Gott in der Höhe? Weil durch Jesus und damit durch das ganze Evangelium, wir können ja Weihnachten nie vom Ganzen trennen, aber es ist wunderbar, weil es damit angefangen hat. Es ist wie der erste Spatenstich von einem Gebäude. Und Weihnachten beginnt die Erlösung. Durch Jesus und durch das Evangelium wird Gottes Gerechtigkeit, Macht und Hoheit und Heiligkeit am meisten sichtbar als durch alle seine anderen Werke. Denn erst darin, denn das lesen wir in Römer 3, sehen wir, dass es nie eine Sünde von irgendeinem Menschen gegeben hat und geben wird, die Gott nicht richtet. Dort lesen wir nämlich in Römer 3, Vers 25, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, also Christus, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Gott und seine Eigenschaften sind herrlich, aber er zeigt sie und sie werden am meisten sichtbar im Evangelium. Und sie sind herrlich, weil sie in allem immer vollkommen und perfekt sind, weil keine Halbheit darin ist und so auch nicht in seiner Gerechtigkeit. Und das zeigt sich in Christus. Erst in Christus kann man sagen, Gott ist hundertprozentig gerecht, indem er nichts und nichts durchgehen lässt. Und auf der anderen Seite der Herrlichkeit zeigt sich darin seine vollkommene Gnade, Güte und Barmherzigkeit, weil er eben vollkommen vergibt. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Gott ist ewig und alles, was er tut, ist ewig. Seine Gerechtigkeit ist ewig und vollkommen und auch seine Gnade und Barmherzigkeit ist deshalb ewig und vollkommen. Darum ist die Hölle ewig und darum ist der Himmel ewig. Und all das zeigt sich am allermeisten im Evangelium und in seinen Auswirkungen. Nur dadurch bleibt Gott der Vater der heilige Richter und Gott der Sohn wird der demütige Knecht und durch die Dreieinigkeit bleibt alles in Gott verbunden. Und wir lesen in der Offenbarung, wie er für all das angebetet wird. Das macht Weihnachten herrlich. Für Gott in der Höhe, darum wird er angebetet. Und auf der anderen Seite Herrlichkeit bei Gott in der Höhe, aber eben auch zum Glück Frieden auf Erden. Frieden auf Erden. Zuallererst natürlich Frieden mit Gott, so wie wir es bis jetzt schon ausgelotet haben. Ich brauche nicht viel dazu zu sagen noch. Ich möchte es vorlesen in Kolosser 1,20. Dort steht, und durch ihn, Christus, alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Frieden von Gott und Mensch, aber die Auswirkung dadurch auch weiter hinten in Kolosser 3,11, wo, also, ich lese weiter vorne, damit wir nicht mit einem Satz anfangen, lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat, wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. Vielleicht das eine oder andere komische Wort drin, aber was hier aufgezählt wird, sind einfach immer Gegenpaare, also Menschen, die eigentlich verfeindet sind. Also Juden hatten was gegen Nichtjuden und auch oft umgekehrt. Barbaren und Sküten, also die waren einfach nur noch schlimmer als Barbaren damals. Konnte auch keiner leiden und konnten sich untereinander nicht leiden. Knechte und Freie, nein, in Christus sind alle eins. In Christus wird auch Frieden unter Menschen am Ende geschaffen. Zuerst Frieden mit Gott und dadurch kann Frieden in die Welt kommen. Und so heißt es auch in einem bekannten Lied, drum kann nicht Friede werden, bis deine Liebe siegt, bis dieser Kreis der Erden zu deinen Füßen liegt, zu Christi Füßen. Weil er erst Frieden machen muss und wir ohne ihn keinen Frieden hinbekommen. Und ein weniger bekanntes, aber Weihnachtslied sagt, wenn wir Gott in der Höhe ehren, kehrt bei uns hier der Frieden ein. Durch Christus kommt Frieden auf die Erde. Nun hat diese Anbetung noch einen dritten Teil. Herrlichkeit bei Gott in der Höhe bedeutet Weihnachten, Frieden für uns. Und dieser dritte Teil, da unterscheiden sich jetzt so manche Übersetzungen und Ausleger. Und ich habe ein bisschen gezählt, was ich so finde, und am Ende stand es leider 12:12. Beide Möglichkeiten oder Weisen, die ich für möglich halte, sind aber beide wahr und drücken auch beide sogar einen wichtigen Aspekt aus, deshalb möchte ich beide einfach nennen. Die eine Möglichkeit wäre, dass es ja heißt, dass auf den Menschen Gottes Wohlgefallen ruht. Und mit dieses Wort bezeichnet in etwa so viel wie sein guter Wille, sein Wohlwollen ihnen gegenüber. Also die Bedeutung, durch die Geburt Jesu wird der gute Wille Gottes sündigen Menschen gegenüber sichtbar. Und das stimmt und das ist schön. Die andere Möglichkeit ist, und das ist eben auch wahr, also die andere Möglichkeit ist, durch die Geburt Christi, sein Leben und sein Tod, bekommt zwar die ganze Menschheit die Chance auf Vergebung und Frieden mit Gott, und somit wird Gottes guter Wille ihnen gegenüber gezeigt, ja, aber es kann auch bedeuten, dass der Friede auf Erden zu den Menschen kommt, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Das sind viele neuere Übersetzungen, da steht dann in etwa Herrlichkeit bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Also den Menschen, gegenüber denen er Wohlgefallen hat, denen gegenüber er wohlgesinnt ist. Und das ist eben auch Fakt. Dieser Friede, der am Ende, der zwar jedem offengestellt wird, wird am Ende nur für eine bestimmte Gruppe wirksam, nämlich für die, die daran glauben. Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und so ist eben beides wahr, ich wollte beides nennen, weil beides wichtig ist für das Ganze. Genau. Aber das Ganze soll eben Gott, ja, die Herrlichkeit von Weihnachten nochmal zum Ausdruck bringen. Und all das Ganze fand ich noch durch ein anderes Zitat, gut ausgedrückt, von einem gewissen Erich Sauer, der schreibt, das Kommen Christi, Menschwerdung, Tod, Auferstehung, das ist aller Zeiten Wendepunkt, allen Heiles Ausgangspunkt, aller Liebe Höhepunkt und aller Anbetung Mittelpunkt. Aus dem Buch Der Triumph des Gekreuzigten. Das sollte uns freuen. Das ist der Grund, dass Weihnachten es wert ist, gefeiert zu werden. Das ist der Grund, warum es wert ist, sich Geschenke zu machen und vielleicht auch den einen oder anderen Stress dadurch auszuhalten. Das haben die Engel den Hirten verkündet, aber so schnell wie sie erschienen sind, waren sie auch wieder verschwunden. Und sie standen dann wieder da, allein mit ihren Schafen und fragten sich natürlich, was nun? Was machen wir jetzt mit dieser Erzählung? Wie reagiere ich, wie reagierst du auf die Weihnachtsbotschaft? Und die Hirten können uns da ein sehr großes Vorbild sein. Ich lese nochmal Vers 15, dort lesen wir, und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Besonders auf einen Punkt müssen wir achten. Hier steht nicht, lasst uns sehen, ob es so geschehen ist, wie der Engel uns verkündet hat, sondern lasst uns sehen, dass es so geschehen ist. Lasst uns sehen, was geschehen ist. Es ist geschehen. Das heißt, sie glauben. Sie haben es gehört und sie glauben. Zweitens, sie glauben und deshalb handeln sie. Vers 16, sie glauben und sie gingen. Eilends und fanden Maria und Josef. Bleibt nicht dabei, dass sie auf dem Feld stehen und sagen, ja, schön, der Heiland ist geboren. Toll. Und damit hat sich das erledigt. Nein, es ist völlig normal, wenn sie da stehen und das jetzt glauben, dass sie dann losgehen, dass sie vielleicht noch kurz Streichhölzer ziehen, während zwei da bleiben und auf die Schafe aufpassen müssen. Und die anderen gehen eilends, also rennen nach Bethlehem und durchsuchen ihre Ställe und schauen, wo sie jetzt dieses Kind finden. Es ist völlig normal, darauf zu sagen, ich will das sehen. Echter Glaube wird sich immer in Handlung niederschlagen. Und dann geschieht eben, was immer geschieht, wenn jemand Gott glaubt und ihm deshalb folgt. Er sieht. Das ist Paul. Er sieht. Damit habe ich selbst die Ablenkung geschaffen. Trotzdem, er sieht. Und heute ist das nicht anders. Wer heute die Botschaft von Weihnachten bis Ostern hört, dass Gottes Sohn Mensch wurde und an deiner Stelle die Strafe Gottes auf sich genommen hat, der soll ihr glauben. Und wenn er ihr glaubt, dann soll er aus diesem Glauben heraus handeln. Soll er seine Sünden bereuen und Gott um Vergebung dadurch bitten, durch diese Vergebung, durch dieses Werk, und von nun an Gott sein Leben übergeben. Ja? Das heißt, ihm folgen, seinen Willen tun. Das lesen wir im ganzen Neuen Testament, unter anderem in 2. Korinther 5. Dort steht in den Versen 14 und 15, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und wer der Botschaft glaubt, wer ihr gemäß handelt, der wird eben auch heute sehen. Du wirst sehen, dass Gott dein Leben von da an verändert, sehen, dass er dir hilft, das zu tun, was du dir jetzt vorgenommen hast, nämlich ein Leben zu seiner Ehre zu führen. Wenn du im Glauben vorangehst, du wirst sehen, dass dein Gott für dich sorgt, du wirst sehen, dass deine Himmel nicht nur bis zur Decke, sondern eben, dass deine Gebete nicht nur bis zur Decke, sondern bis zum Himmel gehen und dass Gott sie tatsächlich hört, vielleicht nicht immer hört, er hört, wie du es gerne hättest, aber es ist unsere Verheißung, er hört sie und du wirst es sehen, wenn du darauf vertraust. Und nachdem die Hirten geglaubt und gehandelt und gesehen haben, tun sie wieder etwas, was die natürliche Folge davon ist. Wir haben gelesen, und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, und dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Sie erzählen diese Botschaft weiter, und das ist auch heute die natürliche Folge. Wenn so eine gravierende Botschaft stimmt und ich sie geglaubt und gesehen habe, dann erzähle ich sie weiter. Und das ist auch die natürliche Folge und richtige Reaktion auf Weihnachten. Den Sinn des Ganzen weitererzählen, wie hier steht. Sie machten bekannt, was über dieses Kind gesagt worden war, und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Ja, auch obwohl sie sich verwunderten, denn das war damals auch jetzt keine leichte Kost, diese Botschaft. Ja, der Messias ist in einer Krippe auf die Welt gekommen. Das hat ihnen auch erstmal keiner abgenommen und wurden sie vielleicht auch dafür belächelt. Aber weil sie die Botschaft wirklich verstanden und geglaubt hatten, freuten sie sich so sehr darüber, dass sie es trotzdem getan haben. Und zu guter Letzt tun sie was, nachdem sie es erzählt haben und vielleicht belächelt wurden und vielleicht ihnen geglaubt wurde von manchen. Lesen wir in Vers 20. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Auch das ist wieder die natürliche Folge. Sie preisen und loben Gott für das, was geschehen ist. Von ganzem und einfältigem Herzen. Das ist die richtige Reaktion auf Weihnachten. Aber ich habe einen Vers übersprungen. Auch Maria hier kann uns ein Vorbild sein. Von der lesen wir: Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und für den einen oder anderen, der jetzt nicht der allerimpulsivste und euphorischste ist, kann auch das ein Vorbild sein, wenn jemand nicht sofort losrennt und alles jedem unter das, die Botschaft jedem unter die Nase bindet. Aber es ist auch dann recht, das Gehörte in seinem Herzen zu bewahren, es zu bewegen und darüber nachzudenken. Denn wir wissen, dass es auch bei ihr am Ende dazu führt, dass sie der Botschaft von ihrem, die über ihren Sohn gesagt wurde und von ihrem Sohn gesagt wurde, glaubt und so ihre Sünden vergeben wurden. Denn das lesen wir später noch von ihr. Weihnachten, um zusammenzufassen, ist also wirklich ein Grund zur Freude. Gott hat Rettung gesandt, das ist die Botschaft von diesem Tag. Und ich möchte abschließen mit einer kurzen Geschichte der Auswirkungen von Weihnachten, die vor 2 Jahren in dem Gute-Saat-Kalender am 24. Dezember abgedruckt wurde. Da lesen wir Folgendes. Als 12-Jähriger war Fritz Finken mit seiner Familie in Aachen nach einem Bombenangriff obdachlos geworden. In einer Baracke in den Ardennen fanden seine Mutter und er Zuflucht und sehnten das Kriegsende herbei. Doch auch am Heiligabend 1944 war noch kein Ende der erbitterten Kämpfe in Sicht. Die Mutter kochte gerade eine Hühnersuppe, als es an der Tür klopfte. Draußen standen 2 amerikanische Soldaten, die einen verwundeten Kameraden trugen. Frau Finken ließ sie herein. Es stellte sich heraus, dass die Amerikaner seit Tagen im Wald umherirrten. Da klopfte es erneut. Fritz öffnete und erschrak. 4 deutsche Soldaten standen vor der Tür. Fritz wusste genau, wer dem Feind hilft, wird mit dem Tod bestraft. Geistesgegenwärtig rettete die Mutter aber die Lage mit den Worten: Es ist Heiligabend und hier wird nicht geschossen. Kommt schnell rein, sonst essen die anderen alles auf. Als die verfeindeten Soldaten dann das Tischgebet sprachen, blitzte manche Träne in den Augen. Nach dem Essen bewunderten sie gemeinsam den klaren Sternenhimmel. Die Mutter wies auf den hellen Sirius hin und meinte: Das ist unser Stern von Bethlehem, der kündigt den Frieden an. Sie ahnten nicht, dass es noch Monate dauern würde, bis überall die Waffen schwiegen. Wo sich die Herzen für Gottes Liebe öffnen, da zieht ein Friede ein, den die Welt nicht kennt. In unbegreiflicher Liebe ist der Sohn Gottes zu uns herabgekommen und Mensch geworden, um für die Ursache allen Unfriedens, für unsere Sünden zu sterben. Heute bietet er jedem von uns Frieden an. Wir brauchen nur zuzugreifen und an ihn, den Retter, zu glauben. Das hat es meiner Ansicht nach nochmal gut ausgedrückt, was wir in Christus haben und in Weihnachten haben. Die Errettung, den Frieden. Und darüber, hoffe ich, können wir euch heute Abend noch wirklich freuen. Amen.